Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und dazu begrüßt sie am Mikrofon weiterhin Silvia Engels. Der Nationale Ethikrat hat sich gestern mehrheitlich für eine begrenzte gentechnische Untersuchung von künstlich befruchteten Embryonen ausgesprochen. Ein altes Thema steht seit gestern wieder in der öffentlichen Diskussion. Es geht um die sogenannte Präimplantationsdiagnostik, kurz PID. Diese Methode erlaubt es, nach einer künstlichen Befruchtung den Embryo auf mögliche Erbschädigungen zu untersuchen. Und das, bevor er in die Gebärmutter eingesetzt wird. So können mögliche Erbkrankheiten schon erkannt werden, bevor das Kind ausgetragen wird. Das ethische Problem besteht darin, dass Ärzte vermeintlich kranke Embryonen aussortieren, sie also gar nicht die Lebenschance erhalten. Gestern hat sich der von Bundeskanzler Schröder eingesetzte Nationale Ethikrat mehrheitlich dafür ausgesprochen, PID unter bestimmten Bedingungen auch in Deutschland zuzulassen. Doch die Kritikerstimmen sind zahlreich. Der Streit geht quer durch die Parteien. So sagte Gesundheitsexperte Wolfgang Wodak von der SPD-Bundestagsfraktion gestern im Deutschlandfunk.
Wir glauben, dass das, was der Nationale Ethikrat jetzt vorgeschlagen hat, dass er also in Einzelfällen es doch zulässt, dass das dazu führt, dass man sehr, sehr schwer Grenzen halten können wird. Ich glaube, dass ja bisher niemand die Diagnosen in einer Liste fixieren wollte, ist ein Symptom dafür, dass jeder ganz genau spürt, dass die Menschen, die man dann nicht mehr möchte, die man als Embryonen schon töten darf, dass die natürlich mit Behinderung zum Teil leben und dass man ihnen begegnet und dass man ihnen dann auch ins Auge sehen muss. Die Ärzte behaupten jetzt, sie könnten nur nach ganz vereinzelten definierten Erbkrankheiten gucken. Aber die Praxis in den Vereinigten Staaten ist, dass dort routinemäßig 40 bis 60 verschiedene Tests angeboten werden und wo die Eltern dann einen gewissen Garantieanspruch auch langsam entwickeln können. Das führt in der Tat zu Menschenzucht.
Mitgehört hat die Bundesforschungsministerin Edelgard Buhlmann ebenfalls von der SPD. Guten Morgen, Frau Buhlmann.
Guten Morgen.
Was halten Sie der Kritik Ihres Parteifreundes Wolfgang Wodak entgegen?
Lassen Sie mich zunächst einmal sagen, dass die Stellungnahme des Nationalen Ethikrates sehr abgewogen ist und dass er durchaus die Argumente derjenigen, die jetzt die Stellungnahme des Ethikrats abgelehnt haben, auch aufarbeitet. Was aber Wolfgang Wodak und auch die anderen Stellungnahmen teilweise nicht berücksichtigen, ist, dass die Methode der Untersuchung heute bereits, und zwar schon seit 10 Jahren, zulässig ist und praktiziert wird. Aber, und das ist der Unterschied, nur dann, wenn bereits eine Schwangerschaft vorhanden ist, begonnen hat. Und ich denke, das ist einfach, macht diejenigen, machen es sich zu einfach, die alleine auf den Zeitpunkt schauen und nicht auf die Methode selber. Alleine auf den Zeitpunkt zu schauen, wird weder den Eltern noch den Müttern gerecht, noch der ganzen Diskussion.
Das heißt, Sie sind unter Einschränkungen für PID, um den Müttern eine spätere Abtreibung zu ersparen.
Ich bin mit Einschränkungen für die Zulassung der PID, weil ich es nicht für verantwortbar halte, dass man auf jeden Fall praktisch sagt, die Schwangerschaft muss erst begonnen haben, bevor eine solche Untersuchung zugelassen wird. Das ist der heutige Rechtszustand. Die pränatale Diagnostik ist in Deutschland erlaubt, seit langer Zeit erlaubt. Die PID, wie gesagt, ist nicht erlaubt. Also vor der Schwangerschaft ist es nicht erlaubt, nach Beginn der Schwangerschaft ist es erlaubt. Man muss deshalb beides zusammendenken. Es wird heute und in den letzten Jahren, Vergangenheit, so kontrolliert, dass diese Untersuchung natürlich nicht einfach so durchgeführt werden kann, sondern dass es eine intensive humangenetische Beratung vorher geben muss. Das halte ich auch für erforderlich und für zwingend notwendig. Denn Eltern, Mütter müssen einfach auch informiert sein, müssen wirklich eine Entscheidung treffen können. Und deshalb liegt die Entscheidung auch nach wie vor und sollte auch nach wie vor in der Hand der Eltern liegen.
Wie beurteilen Sie denn, beziehungsweise wie bewerten Sie denn die Kritik auch der Behindertenverbände, die Sturm laufen und fürchten, dass diese Form der Aussonderungen künftig die Diskriminierung behinderter Menschen eher noch stärken wird?
Dieses Argument gilt genauso jetzt schon bereits für die pränatale Diagnostik. Wie gesagt, die gleichen Methoden, die jetzt ab dem ersten Monat dann eingesetzt werden können. Ich persönlich halte es für viel kritischer und viel weniger akzeptabel, dass wir zum Beispiel eine Rechts, ein Recht haben, eine Gesetzgebung haben, die eine Abtreibung noch zu einem sehr späten Zeitpunkt aus medizinischen Gründen erlaubt. Eine Abtreibung im 5., 6. Monat. Das halte ich allerdings für äußerst problematisch und aus meiner Sicht auch nicht für richtig, für akzeptabel.
Vielen Dank. Das war Bundesforschungsministerin Edelgard Bullmann. Wir haben uns befasst mit der Präimplantationsdiagnostik. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Bitte.
7:25 Uhr.
Es ist 12:05 Uhr. SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon ist Nathalie Akbari und das sind unsere Themen bis 12.30 Uhr. UN-Chefkontrolleur Blix stellt heute den Bericht über die Waffeninspektionen im Irak vor und verlangt gleichzeitig mehr Zeit für die Kontrollen. Mehr Zeit für die Kontrolleure fordern auch die Europäer. Ansonsten fällt es ihnen aber schwer, sich auf eine einheitliche Position zu einigen. Und die Kommunen in Deutschland stehen vor einem noch größeren Loch in den Kassen als befürchtet. Heute ist der 27. Januar, der Tag, an dem wir der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. In der Regel ein trauriger, von Rückschau geprägter Tag. Das wird heute vielleicht auch wieder so sein und doch richtet sich der Blick diesmal auch nach vorn. Denn heute unterzeichnen Bundeskanzler Schröder und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Spiegel, einen Staatsvertrag zwischen der Bundesregierung und dem Zentralrat. In diesem Vertrag halten beide fest, was seit Jahren immer selbstverständlicher wird, was lange aber unmöglich schien, dass Juden in unserer Gesellschaft fest verankert sind und Deutschland wieder als ihre Heimat betrachten. Birgit Wenzin über den Staatsvertrag und einen ganz besonderen 27. Januar.
Für Paul Spiegel ist die Unterzeichnung des Staatsvertrages ein historischer Moment für die Bundesregierung und für den Zentralrat. Der Termin der Unterzeichnung am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz sei bewusst ausgewählt worden. Es gebe kein besseres Datum, meint der Präsident des Zentralrates, denn dieses Datum und der Vertrag dokumentieren den politischen Willen, jüdisches Leben im Land zu fördern und zwar als Aufgabe der Zukunft.
Wir sehen in diesem Vertrag, und so wird es auch im Vertrag stehen, dass die Bundesregierung sich ihrer Verantwortung bewusst ist, dass sie alles dazu beitragen will, dass nicht nur Juden in Deutschland leben, sondern dass sie auch leben können und auch leben können in ihren Gemeinden.
Der Staatsvertrag schafft so etwas wie eine Rechtsgrundlage. Der Bund zahlt in jedem Jahr 3 Millionen Euro. Das ist das Dreifache der bisherigen Summe. Der Zentralrat als Dachverband gibt dieses Geld an die insgesamt 83 Gemeinden im Land weiter, vor allem um die große Zahl der Zuwanderer aus Osteuropa und aus der ehemaligen Sowjetunion zu fördern und um diese Gemeindemitglieder mit ihrer Religion vertrauter zu machen.
Dazu gehört natürlich auch, dass wir, die jüdischen Gemeinden, dafür Sorge tragen, dass die 70.000 Menschen, jüdischen Menschen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, wieder in unseren Gemeinden auch das Judentum lernen, zum Teil erfahren, was sie in ihren Herkunftsländern aus bekannten Gründen ja nicht konnten.
Die Zuwanderer stellen inzwischen die Mehrzahl der 100.000 Mitglieder und nicht jeder tendiert zur Einheitsgemeinde. Darum hat die Bundesregierung im Staatsvertrag darauf bestanden, dass der Zentralrat für alle Richtungen innerhalb des Judentums offen sein muss, also auch für die Union progressiver Juden. Sie war an den Gesprächen zum Staatsvertrag nicht beteiligt, hat sich in Niedersachsen beispielsweise unabhängig vom Zentralrat gegründet und die Union war bislang von staatlicher Unterstützung ausgeschlossen. Der Zentralrat will darüber im Mai entscheiden und Paul Spiegel will sich für die Aufnahme dieser Gruppierung einsetzen.
Die einzige Voraussetzung, die wir an jüdische Gemeinden stellen, die Aufnahme begehren in den Zentralrat, ist, dass sie ausschließlich Juden aufnehmen. Das heißt, Juden nach dem jüdischen Religionsgesetz, wonach ausschließlich jemand Jude ist, der zumindest von einer jüdischen Mutter abstammt oder bei einem ordentlichen Rabbinatsgericht übergetreten ist.
Die Zuwanderer haben, unabhängig von der Union progressiver Juden, das Bild der Gemeinden verändert. Streng religiöse Vorschriften lernen sie hier erst kennen. Und kräftiger als Paul Spiegel als Präsident es tun kann, formuliert diese Herausforderung der Frankfurter Salomon Korn als Mitglied des Zentralrates. Korn rät den mehr liberalen Gemeindemitgliedern zu mehr Geduld. Und für ihn ist der Wandel der Gemeinden ein Problem, das die bisherige innere Einheit belastet. Es könne gelingen, dass daraus eine Chance wird für jüdisches Leben in Deutschland unter einer Bedingung. wenn anders als bisher, unterschiedliche religiöse Anschauungen unter einem weit gespannten Gemeindedach vereint sind.
Wie der Deutsche Städtetag heute mitteilt, hat sich die Finanzlage der Kommunen weiter verschlechtert. Die Einnahmen sinken, die Ausgaben steigen. Axel Graser berichtet.
Die Städte sind am Ende. 2003 wird zum Schicksalsjahr für die Kommunen. Die Präsidentin des Deutschen Städtetags, die Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth, schlägt Alarm.
Unsere Haushaltslage ist katastrophal und trotz des harten Sparkurses stehen wir vor völlig unvorstellbaren Rekorddefiziten.
Das Gesamtdefizit der Kommunen wächst in diesem Jahr auf rund 10 Milliarden Euro, ein Rekordwert. Immer mehr Städte und Gemeinden können keine ausgeglichenen Haushalte mehr vorlegen und müssen zur Bewältigung ihrer Ausgaben fürs Personal oder für den dicksten Brocken, die Sozialhilfe, auch kurzfristige Kassenkredite bei den Banken aufnehmen. Die Konjunktur stottert und die Kommunen haben kaum noch Einnahmen.
Verantwortlich ist nicht die Ausgabenmentalität der Kommunen. Das sage ich hier ganz deutlich. Ich habe vorhin gesagt, dass wir mit 1% Ausgabenwachstum seit Jahren uns an diese selbstgesetzte Marge halten.
2003 prognostiziert der Deutsche Städtetag, werden die Investitionen noch einmal um rund 10% zurückgefahren. Im 10-Jahres-Vergleich bedeutet das, gegenüber 1992 investieren Kommunen heute in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Straßenreparaturen oder in Kindergärten heute ein Drittel weniger. Aber nicht nur bei den Investitionen wird gekürzt, auch bei der Leistungspalette. Die Schließung von Schwimmbädern und Bibliotheken sind ein besonders krasses Beispiel für den Niedergang einer kommunalen Infrastruktur. Von Bund und Ländern fordern die Kommunen nun Soforthilfe. Darüber hinaus erwarten die Kommunen, dass sie zügig von den Sozialausgaben entlastet werden. Denn wenn jetzt nichts geschieht, dann gehen in den Städten vielleicht schon bald die Lichter aus.
Neue Belastungen, meine Damen und Herren, können wir nicht verkraften.
Es ist 12.30 Uhr.
Zeitlupe.
Gebete für Krieg und Frieden. Exil-Iraker in Deutschland hoffen auf den Sturz des Diktators. Seit mehr als 20 Jahren regiert Saddam Hussein in Bagdad. Gewalt, Folter, ein ausgeklügeltes System der Bespitzelung und schließlich auch ein sagenhafter Personenkult umgeben ihn, sind seine Stützen. Etwa 4 Millionen Iraker sind in den vergangenen Jahren aus ihrer Heimat geflohen, fast ein Fünftel der Bevölkerung, zum Teil auch nach Deutschland. Etwa 120.000 Iraker leben in Deutschland im Exil. Rainer Scholz hat einige besucht.
Ich fürchte natürlich, ich fürchte sehr und ich hoffe, dass dieser Krieg nicht zustande kommt.
Abends im Wohnzimmer von Galil Al-Ani. Der Arzt dreht den Fernseher leise. Er sieht jeden Tag den arabischen Sender Al Jazeera, den er auch in Hamburg gut empfangen kann. Gerade hat UN-Waffenkontrolleur Blix gesprochen. Danach war in Al Jazeera Saddam Hussein zu sehen, ein Diktator, der weltfremd von seinen Erfolgen sprach. Dann ist von den Amerikanern die Rede, die ihre Truppen am Golf verstärken. Es sind dies Bilder eines heraufziehenden Krieges, wie seit Tagen schon. Sie machen den Mann hoffnungslos.
Ja, das sind eine Mischung von Trauer, Mischung von Traurigkeit, Depression.
Der Mit-50er hat in den 70er Jahren in Deutschland Medizin studiert und ging dann in den Irak zurück. 1980 musste er aus Bagdad fliehen, verfolgt von Saddam Hussein und seiner Baath-Partei. Eigentlich wollte er, der damals Kommunist war, in die DDR, doch die verweigerte ihm die Einreise. So fand Al-Ani schließlich in Hamburg sein zweites Zuhause, exiliert, wie so viele seiner Landsleute, insbesondere der Intelligenz.
Bis 1970 haben den Irak knapp 100.000 Leute verlassen in seiner Geschichte. Und als die Baathisten kamen, also Saddam Hussein und sein Regime, bis jetzt sind mehr als 4 Millionen im Exil lebende Iraker. Und die meisten, nach UNO-Statistiken, das sind mehr als 40.000 Akademiker, Ärzte, Ingenieure, Zahnärzte und Professoren und.
Bis vor kurzem war der irakische Arzt Präsident der Organisation für die Verteidigung der Menschenrechte im Irak. Als Arzt und Menschenrechtler ist er gegen den Krieg, aber er ist auch gegen Saddam. Das unterscheide ihn übrigens, so sagt er, von vielen Linken in Deutschland. Als er kürzlich bei einer Friedensdemonstration sah, wie die Demonstranten Parolen gegen die USA und Deutschland skandierten, die menschenverachtende Diktatur Saddam Husseins aber mit keinem Wort erwähnten, da fand er, dies sei eben nur die halbe Wahrheit. Und als ehemaliger Linker fühlt sich Galil al-Ani, wie er selbst sagt, zwischen Baum und Borke, zumal die Folgen eines Krieges gar nicht abzusehen sind.
Wenn der Krieg anfängt, man weiß, glaube ich, nicht, wie es beenden wird. Man weiß nicht, ob Saddam Hussein die Ölraffinerie oder den ganzen Irak in Explosion bringt oder die Nachbarn, die Ölländer. Der Mann ist ein Verrückter und der Westen hat Schuld. Die haben ihn nämlich hochgeputscht. Deutschland, Amerika, Frankreich, Italien, Sowjetunion, China, die haben ihm diese Vernichtungswaffen, verbotene Vernichtungswaffen gegeben. Wir sind alle Ende 70er Jahre weggeflogen von seiner Herrschaft und haben gewarnt von diesem Verrückten. Aber keiner hat uns so gehört damals.
Der Menschenrechtler wünscht sich angesichts der zugespitzten Lage mehr denn je eine friedliche Lösung.
Ich möchte sehr gerne, dass dieser Regime, also Saddam Hussein, seine Clique, schnellsten verschwindet. Das heißt, die sollen Geld nehmen, die sollen, was sie möchten, mitnehmen und den Irak verlassen.
Doch glaubt er selbst nicht daran, dass Saddam Hussein, der schon viele Krisen überstanden hat, seinen Herrscherthron freiwillig räumt.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Jeden Samstag um 18 Uhr trifft sich im Osten Hamburgs in einem Wohnhaus, eher ein Kulturzentrum als eine Moschee, die islamisch-irakische Gemeinde. Man betet, hört Vorträge und diskutiert. Etwa 75 Iraker sind hier versammelt, Familien mit ihren Kindern. Das beherrschende Thema ist ein möglicher Krieg.
Als Iraker habe ich gemischte Gefühle. Auf der einen Seite sind wir ganz bestimmt nicht für einen Krieg. Nicht? Also wir haben genug von Krieg, nicht? Also das irakische Volk. Und wir haben erste Befürchtung, dass es zu einer erneuten menschlichen Katastrophe vorkommt. Natürlich werden die Amerikaner das vermeiden, denn das würde ihrem Ruf schaden. Aber trotzdem ganz vermeiden werden sie das nicht können. Das ist das eine. Und das andere sehen die Leute trotzdem eine Hoffnung darin.
Dia al-Sarkaci ist Imam der Gemeinde in Hamburg und zugleich Vorsitzender des Vereins Islamisch-Irakische Gemeinschaft in Deutschland. Der belesene Mann, der einst in Deutschland ein Studium als Hochbauingenieur absolvierte, sieht in einem schnellen Angriff des Westens derzeit die einzige Chance, die Diktatur zu stürzen. Die meisten stimmen ihm zu, viele wirken dennoch bedrückt. Sie könne kaum noch schlafen, sagt eine junge Mathematiklehrerin, die seit 4 Jahren im deutschen Exil lebt. Die Frau hat fast all ihre Verwandten in Bagdad, ihre Eltern und ihre 6 Geschwister.
Ich habe immer Kontakt mit meiner Familie, immer Kontrolle mache ich, alles in Ordnung wieder und wie geht. Ich habe meine Familie angerufen vor 3 Tagen. Ich habe Angst, richtige Fragen, wie geht alles? Und meine Mutter hat gesagt, oh, geht. Er hat nicht gesagt, gut oder geht. Er hat Angst, richtig.
Aus Angst vor der Geheimpolizei möchte sie ihren Namen nicht nennen. Sie kann am Telefon auch mit ihrer Familie in Bagdad die Lage nicht offen besprechen. Doch davon ist die Frau überzeugt, ihre Verwandten wissen, wie es um den Irak steht.
Gibt es Radio auch? Alle hören Radio jeden Tag. Andere mit Englisch. Alle hören, alle wissen, was es gibt da draußen, aber nicht genau wie uns, nein. Aber alle wissen auch.
Viele der Menschen, die in diesem irakischen Haus im Industrieviertel Hamburg-Bilbrook zusammensitzen, haben eigene Kriegserfahrungen. Diktator Saddam Hussein ist ein gefürchteter Kriegsherr. 1980 griff er die Nachbarn Iran an, 1991 überfiel er Kuwait. Im eigenen Land bekämpfte er die Kurden mit dem weltweit geächteten Giftgas. Ali al-Furati war selbst Soldat und fürchtet die Angriffe, die seinem Land jetzt drohen.
Meine Familie sind alle im Irak, meine Mutter und meine Schwester, Geschwister alle. Und sie haben große Angst. Wir haben schon Krieg vielmal erlebt. Und ich habe auch im Jahr 91 war ich auch im Irak und ich habe den Krieg erlebt. Und sie haben das Angst, dass es das wiederholt, dass es sich, weil die Amerika möchte mit Luftangriffen. Und das ist mit Luft, das heißt zerstören alles.
In dem Moscheeraum, einst vermutlich das große Wohnzimmer einer bürgerlichen Villa, sind etwa 50 Erwachsene versammelt. Alle, die an diesem Abend hier auf dem Fußboden zusammensitzen, sind sich einig. Saddam muss weg, und zwar besser heute als morgen. Keiner hier würde auf die Straße gehen mit einem Spruchband gegen den Krieg. Sie wissen auch, dass es die innerirakische Opposition in all den Jahren nicht vermochte, ihren gnadenlosen Diktator selbst zu Fall zu bringen. Sein Geheimdienst gilt als allgegenwärtig und brutal. Die oppositionellen Iraker im Exil sind vielfach zerstritten. So gibt es in Deutschland, wo 120.000 von ihnen leben, keine größeren Gruppen. Dem Westen werfen die Exilierten vor, Saddam Hussein nicht schon 1991 gestürzt zu haben. Dass ausgerechnet Amerika, ein Land, für das es unter den Irakern hier erkennbar wenig Sympathien gibt, dass ausgerechnet diese Supermacht vorangeht, das schmerzt sie allerdings und gibt Anlass zu Spekulationen.
Wir haben auch keine alternative Lösung, aber bei UNO wäre besser. Nicht ganz Amerika ganz allein und nicht, dass es ganz, wir denken mal, dass es Irak danach wird eine amerikanische Kolonie. Und das möchten wir nicht.
Die Iraker in Deutschland leben zwischen Hoffen und Bangen. Sie, die wegen Saddam im Exil leben, wären die Ersten, die einen Sturz des Diktators bejubeln würden. Sie wünschen, dass dies ohne Krieg abgeht und können doch nicht recht daran glauben. Sie starren wie gelähmt auf den Fortgang der Ereignisse und hoffen, dass Allah ihnen und ihren Familien im Irak in den nächsten schweren Wochen besonderen Schutz gewährt. أذلك فأولئك هم العادون.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit Länderreport.
Eigentlich haben sie ja einen Traumjob, die Bergwacht-Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes. Weiter Blick, Sonne und Schnee, die Stille vor der Abfahrt. Alles, was für Wintersportler Urlaub ist, das ist für die Bergwachtler in den Alpen Alltag. Wären da nicht die Lawineneinsätze und die verunglückten Bergsportler. Weil immer mehr Adrenalinsüchtige zu halsbrecherischen Skitouren aufbrechen und neben den präparierten Pisten den Tiefschnee genießen wollen, gibt es für die Retter viel zu tun. Jedes Jahr sterben in den Alpen rund 100 Menschen in Lawinen. Um für den Einsatz fit zu sein, übt die Bayerische Bergwacht regelmäßig und in Garmisch hat gerade so eine Übung stattgefunden.
Hans-Peter Gallenberger leitet die Suchhundestaffel Hochland.
Wir haben jetzt präparierte Lawinenfelder, wir graben da Löcher und vergraben uns gegenseitig. Wir haben auch noch 4 Helfer dabei, die uns da unterstützen. Und die werden dann eingegraben und so versteckt, dass man es von außen nicht sieht. Man sieht jetzt, auf den Lawinenfeldern sind 5 Leute eingegraben. Man kann das also schwer ausmachen, wo die sind.
Die Hundeführer der Bayerischen Bergwacht trainieren das ganze Jahr mit ihren Tieren. Schließlich müssen sie auch verirrte Wanderer und abgestürzte Kletterer finden. Auch bei Erdbebenkatastrophen und eingestürzten Häusern kommen die BRK-Suchhundestaffeln zum Einsatz. Ein voll ausgebildeter Suchhund hat 3 Jahre Ausbildung hinter sich und nach A und B auch die C-Prüfung bestanden, die er jedes Jahr mit seinem Besitzer wiederholen muss. Aufgrund von Größe, Charakter und Lernfähigkeit haben sich vor allem Schäferhunde als Lawinenhelfer bewährt. Sie sind kräftig genug, aber nicht so schwer, um im Schnee allzu tief einzusinken. Der Haushammer-Orthopädie-Schuhmachermeister Stefan Bohnleitner ist seit 20 Jahren ehrenamtlich bei der Bergwacht. Sein 4-jähriger Schäfer Xeno, ein voll ausgebildeter Zehhund, ist voll in die Familie integriert. Die optimale Bindung ans Herrchen ist Grundvoraussetzung für erfolgreiche Sucheinsätze.
Wir holen uns Weiben und die zieht man halt in der Familie so auf, spielerisch. Und da baut man natürlich spielerisch so ein bisschen die Suche ein, so Ballsuche. Oder auch mal Kinder nimmt man her und dann lassen wir den Kleinen mal hinsuchen. Und so wird er angefangen. Mit einem Jahr beginnt die Ausbildung. Man macht dann auch da herum den A-Kurs. Da geht es also um die Grundlage der vermissten Suche im A-Kurs. Wird das vermittelt, dass das am Herrli unheimlich viel Freude macht, wenn er das findet. Das ist ja letztendlich das, warum das der Hund sucht. Der da drin, der ist ja mehr oder weniger egal, aber er weiß genau, wenn er mir den zeigt, dann hat er ein riesen Freites Herrli und er natürlich auch.
Allein in diesem Winter sind in den Bayerischen Bergen bereits 4 Menschen Opfer von Lawinen geworden. Gründe sind der Trend hin zu immer extremeren Bergsportvarianten und die immer besseren Skiläufer und Snowboardfahrer, die sich auf der Suche nach dem unberührten Tiefschneevergnügen ohne jede Lawinenkenntnisse in ungesicherte Pisten trauen.
wird noch einiges passieren, denke ich mal, diesen Winter.
Um genau das zu vermeiden, rät auch der erfahrene Bergwachtler Georg Lichtenwald aus Garmisch allen, die nicht nur auf den markierten Skipisten fahren wollen, zum Besuch spezieller Kurse von Alpenvereinen und Skischulen.
Die haben also einen Lawinenkurs, Wochenlawinenkurs für Leute, die Einsteiger sind in Varianten, Snowboard und Tourenfahren. Mit denen geht man eine abgelegenere Hütte, wo sie also in Ruhe alles lernen, was man zum Skitouren, zum Variantenfahren braucht. Wo alle diese Dinge gelehrt werden von der Schneekunde, von der Lawinensituation, vom Orientieren im Gelände bis zum Wachsen vom Ski, vom Aufziehen zum Fällen und so weiter. Alles, was ich halt da brauche, was ein normaler Bergbahnfahrer oder Pistenfahrer nicht braucht. Und dann gibt es eben auch die Tiefschneekurse wieder bei den örtlichen Schulen, wo also Grundsätzliches vermittelt wird. Weil wenn ich also ein guter Skifahrer bin, kann ich deswegen immer noch nicht gleich sage ich, Tiefschnee fahren. Also ich muss schon bei gutem Schnee das ein bisschen lernen und so. Und dann weiß ich, aha, da komme ich jetzt schön voran. Hätte auch die Möglichkeit, sollte ich mal wo ein Rutscher reingehen, kann ich ein bisschen davon fahren, den anderen wirft oder schmeißt und dann wird er zugedeckt.
Die richtige Einschätzung von Wetterlage und Gelände und damit der möglichen Gefahren reichen jedoch längst nicht aus. Zum sehr guten Skifahren gehört auch noch die richtige Ausrüstung. So brauchen die Variantenfahrer für ein möglichst sicheres Skivergnügen im Gelände unbedingt noch ein rund 300 Euro teures handygroßes Verschüttetensuchgerät. Noch wichtiger als solche technischen Geräte oder ein aufblasbarer Lawinenrucksack sind jedoch die Bergkameraden, die möglichst fachkundig sofort nach dem Verschütteten suchen, denn jede Minute zählt fürs Überleben. Eine leichte Schaufel und eine zusammenklappbare Lawinensonde, um durch die Schneedecke hindurch zu tasten, sollten deshalb auf jeden Fall ins Gepäck.
Ein Länderreport von Arne Wilsdorf. Am Mikrofon war Kirsten Lemke. Einen schönen Tag.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa Nummer 264. Die Westgrenze der DDR wurde ebenso streng bewacht wie die Mauer um West-Berlin. Aus dem Westen kam man mit dem Auto nur über ein paar Transitstrecken nach Berlin, zum Beispiel von Hannover über die Autobahn. Die Grenzübergangsstelle war bei Marienborn, einem kleinen Ort, der nur 500 Einwohner hatte. Wer nur auf der Transitstrecke durch die DDR fahren wollte, wurde an der Grenze normalerweise fast gar nicht kontrolliert. Aber wer mit dem Auto in die DDR fuhr, um Bekannte oder Verwandte zu besuchen, wurde von den Polizisten der DDR sowohl bei der Einreise in die DDR als auch ein paar Tage oder Wochen später bei der Ausreise aus der DDR streng kontrolliert. DDR-Bürger, die nicht mehr berufstätig waren, durften in den Westen fahren. 1970 kamen 1 Million Rentner zu Besuch in den Westen, 1984 1,6 Millionen. Außerdem gab es für Berufstätige Genehmigungen für Reisen in den Westen in dringenden Familienangelegenheiten. Die DDR-Bürger durften aber im Allgemeinen nur mit dem Zug und nicht mit ihrem Auto in den Westen fahren, denn im Zug konnte man einfacher kontrollieren, was sie bei sich hatten, vor allem wenn sie wieder aus dem Westen zurückkamen. Von den 2 Millionen, die ab 1972 jedes Jahr in die DDR fuhren, kamen aber viele mit dem Auto. Und trotz der strengen Kontrollen gelangten auf diesem Wege auch viele Bücher in die DDR, die man in der DDR nicht lesen durfte. Das hat die DDR hingenommen, weil sie von den Autofahrern mehr Westgeld bekam als von denen, die mit der Bahn kamen. Aber jeder musste Westgeld in Mark der DDR umtauschen. Zum Geldumtausch ging man in die Wechselstube. Das war eine Filiale der Staatsbank der DDR. Allein bei Marienborn kamen jedes Jahr 4 Millionen in die DDR, aber die meisten von ihnen im Transit nach West-Berlin ohne Geldumtausch. Sie bekamen an der Grenze eine Transitkarte, während man für Reisen in die DDR ein Visum brauchte. Man musste seinen Pass mit dem Visum an einem Schalter abgeben. Der Pass wurde aber nicht in den kleinen Büroräumen hinter den Abfertigungsschaltern kontrolliert, sondern auf ein Förderband gelegt und auf dem Förderband zur Kontrolle in einen 60 Meter entfernten Raum gebracht, in dem viele Informationen aus dem Pass in einen Computer eingegeben wurden. Nach Meinung der DDR gehörte West-Berlin nicht zur Bundesrepublik Deutschland. Deshalb steht auch hier auf den Fächern aus lackiertem Sperrholz WB für West-Berliner und auf anderen Fächern BRD für Deutsche aus der alten Bundesrepublik. Manchmal dauerte es sehr lange, bis der Pass auf dem Förderband zurückkam, und es kam auch vor, dass einem die Einreise in die DDR verweigert wurde. Da musste man wieder umkehren und zurückfahren. Die Gründe für so eine Einreiseverweigerung erfuhr man nicht, und es konnte sein, dass man, wenn man es nach ein paar Monaten wieder versuchte, keine Schwierigkeiten hatte. Das alles war vielen so unangenehm, dass sie lieber geflogen sind, wenn sie nach West-Berlin wollten. Wer Verwandte oder Bekannte in der DDR besucht hat, hat ihnen natürlich erzählt, wie es an der Grenze war, und deshalb kommen jetzt viele ehemalige DDR-Bürger in die Gedenkstätte, um sich das auch mal selber anzusehen. Im Schalterraum kleben noch dieselben Tapeten an den Wänden wie zu DDR-Zeiten mit braunen Blumensträußen auf grau-beigem Untergrund. Und das braune Linoleum riecht auch immer noch wie früher, als man überall in der DDR zum Aufwischen ein bestimmtes Desinfektionsmittel ins Wischwasser tun musste. Aber weil jedes Jahr etwa 160.000 Besucher in die ehemalige Grenzübergangsstelle kommen, ist das Linoleum schon ziemlich lädiert. Da, wo die Besucher entlanggehen, wird deshalb ein neuer Bodenbelag verlegt. Aber die Wände werden immer wieder genauso olivgrün gestrichen wie damals. Viele kommen nur, um so etwas mal zu sehen, also aus Neugierde. Viele aber auch, um nicht zu vergessen, wie es bis 1989 war. Denn dann wird man sich bewusst, wie gut man es seit 1990 hat. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 264. Danke.